HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Mein Gast heute an diesem Sonntagmorgen ist Frank Thelen. Und wer Vox schaut, die Höhle der Löwen, der kennt sie wahrscheinlich. Heute nicht in schwarz, sondern mit einem schönen blauen Hemd sitzt er mir gegenüber. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wenn man im Hotel eincheckt und vielleicht noch vor einigen Jahren den Beruf mit angeben musste, Lehrer, Polizist oder was auch immer, dann kann sich darunter jeder was vorstellen. Was macht ein Unternehmer?
Was macht ein Unternehmer? Ein Unternehmer hoffentlich baut was auf. Er macht, ist ein aktiver Mensch und im Grunde genommen ist genau das einfach machen, das ist ein Unternehmer.
Um herauszufinden, wie man so ein Macher wird, haben wir heute den Sonntagvormittag Zeit. Denn Sie sind einer. Sie haben es irgendwie unter Ihrer Hirnrinde, dieses Machen wollen. Das hat ja nicht jeder. Manch einer fühlt sich ja vielleicht wohler, wenn andere machen und er muss folgen. Wie ist das bei Ihnen entstanden, dieses Lust haben aufs Machen wollen, Ärmel hochkrempeln, etwas verändern wollen?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich auch noch nicht abschließend beantwortet habe, hat man das so in sich oder kann man das lernen? Und ich glaube, es ist eine Kombination aus, irgendwas muss man schon in sich haben, aber natürlich kann das Ganze aktiviert werden. Deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben. Bei mir war es so,
Startup-DNA heißt es, hinfallen, aufstehen und die Welt verändern.
Genau, und diese Startup-DNA hat man, ich glaube, die hat jeder ein bisschen in sich, aber muss auch fairerweise sagen, manche mehr oder weniger und das sollte auch gar nicht jeder gründen. Bei mir war es so, sie war irgendwie schon immer da. Ich habe als Jugendlicher angefangen, irgendwelche Bücher zu verkaufen. Dann habe ich, was ich gar nicht durfte, CDs schwarz gepresst und die verkauft und irgendwelche Software gebaut, um das zu machen und so.
Ich glaube, es verjährt mittlerweile, kann man das sagen, oder?
Ich hoffe. Sonst hätte ich ja gleich abgeführt. Aber
nicht wundern, wenn die Polizisten gleich vorm Studio stehen. Es geht hier sehr schnell bei mir.
Aber diese DNA hatte ich in mir und da muss auch jeder ehrlich gucken. Wenn man jetzt sagt, als ich damals angefangen habe, waren Startups ja eher was nicht so angesehen war. Und heutzutage ist es gut, dass es auf der Agenda ist, ist aber manchmal schlecht, weil es fast zu viel ist und jeder will auf einmal gründen und will bei dem Erfolg dabei sein und so weiter. Und das ist, glaube ich, schlecht, sondern man muss wirklich in sich hineinhören, bin ich der Typ dafür? Bin ich bereit, alles andere zur Priorität B zu machen? Und das ist schon was, wo man sich echt selber kritisch prüfen muss.
Also all das werden wir heute besprechen. Wir haben einiges vor in den kommenden 2 Stunden, lieber Frank Thelen. Wenn ein Unternehmer an einem Sonntagmorgen frei hat, gibt es das bei Ihnen? Erstmal muss ich das ja vorab fragen. Freizeit?
Ja, also es gibt natürlich auch...
Ich merke ein leichtes Zögern. Warum zögern Sie?
Ja, also ich arbeite natürlich auch am Sonntag, aber es gibt auch mal ein wunderschönes Frühstück mit Freunden meiner Frau, wo ich dann auch versuche wirklich das Smartphone in den Flugmodus zu stellen. Das ist auch sehr wichtig. Aber gibt es einen Sonntag, an dem ich jetzt gar nicht arbeite, den gibt es wahrscheinlich seit vielen Jahren nicht mehr.
Und Sie sagen so ganz selbstverständlich, natürlich arbeite ich eben auch am Sonntag. Das ist sicherlich auch Teil des Unternehmertums, tatsächlich zu sagen, man schaltet den Kopf nicht ab. Einmal Unternehmer ist man es eben auch 24 Stunden am Tag, denn das Unternehmen nimmt schon eine ganz große Priorität auch tatsächlich ein dann im Alltag.
Ich sage manchmal, es ist wie ein Virus. Wenn man verstanden hat, dass man die Welt verändern kann, wenn man sich bewusst ist, ich kann die Dinge verändern.
Durch die Produkte, die ich zum Beispiel produziere, die ich unterstütze,
die
ich
finanziere. Aber auch zu sagen, irgendwas läuft nicht rund und ich kann zum Telefon greifen, die E-Mail schreiben, die Software anpassen und danach läuft der Server wieder stabil. Das ist schon so ein magischer Virus und da kann ich auch nicht anders. Wenn ich dann weiß, verdammt nochmal, es ist zwar jetzt Sonntag, aber wenn ich jetzt weiß, ich aktualisiere das Skript und dann weiß ich, dass dann die Kunden deutlich schneller und besser bedient werden, dann macht wirklich, es macht mich wahnsinnig. Und das ist aber, es ist ja auch manchmal schlecht und manchmal gut, aber so bin ich und das werde ich auch nie wieder ändern. Ich war einmal fest angestellt, als ich ein Unternehmen verkauft hatte an Fujifilm und dann hat meine Frau gesagt, das Leuchten in deinen Augen war erloschen. Weil ich mich einfach wie so ein Tier im Käfig gefühlt habe, weil man durfte gar nichts mehr machen. Ich musste immer irgendwo fragen, ob ich irgendwas tun durfte. Und ich brauche diese Freiheit und ich mache ganz viel Fehler und ganz viele Blödsinn, aber ich habe eine unfassbare Energie. Ich will losrennen und Tiere jagen und Gas geben.
Jetzt ist die Studiotür hier geschlossen für die nächsten 2 Stunden. Ich hoffe, Sie sehen die drehen jetzt nicht durch, lieber Frank Thelen. Sie müssen jetzt bleiben. Ich freue mich, dass Sie heute unser Gast sind an diesem Sonntag. Gleich mehr mit Ihnen.
Vielen Dank.
Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und mein Gast heute an diesem Sonntagmorgen ist Frank Thelen. Er ist Unternehmer und hat mit Anfang 40 seine Autobiografie veröffentlicht, kommt diese Woche raus und heißt Startup DNA, hinfallen, aufstehen, die Welt verändern. Eine Zeit lang, Sie haben es eben gerade schon erzählt, waren Sie angestellt und hatten in dieser Zeit, so hat es auf jeden Fall Ihre Frau beschrieben und das finde ich ganz schön, kein Feuer mehr, kein Leuchten in den Augen. Und dieses Leuchten und dieses innere Feuer muss man ja mitbringen als Unternehmer, wenn man bereit ist, ein Risiko einzugehen, zu investieren, Lebenszeit, Finanzen natürlich, andere mit auf eine Reise zu nehmen, um Produkte an den Start zu bringen. Mittlerweile sind Sie einer der bekanntesten und erfolgreichsten Unternehmer in diesem Land. Wenn wir uns nochmal Ihr Buch anschauen, ist das erste Wort hinfallen. Gehört das Scheitern zum Erfolg dazu?
Ja, aber nicht, weil es cool ist. Es gibt ja jetzt sogar, Entschuldigung für das Wort, aber so heißen die normal diese Fuck-Up-Nights und wo das dann alles ein bisschen zelebriert wird, dass man scheitert. Ich glaube, das ist eine falsche Kultur, die wir da gerade generieren. Hinfallen gehört aber dazu, weil ich in dem normalen Weg, wenn ich meine Komfortzone nicht verlasse, nichts Großartiges schaffen werde.
Kann man sagen, Triumphe halten keine Lehren für uns bereit?
Ja, genau. Das ist so, man lernt im Schmerz, man lernt im Hinfallen und man muss auch hinfallen. Und das ist das, was zum Beispiel den Deutschen, nicht allen, aber manchen DAX-Vorständen fehlt. Ein Jeff Bezos, der ist bereit, ein Firephone auf den Markt zu bringen, also ein Smartphone-Konkurrent, wo er auch selber voll dahinter steht. Und er selber steht voll in der Verantwortung. Und es scheitert und es gehen mehrere hundert Millionen den Bach runter. Und er ist aber bereit dazu, deswegen ist die Alexa, also dieses Voice-Ding da heute entstanden und Kindle. Und wenn ich jetzt mir in Deutschland die Leute angucke, dann ist es oftmals so, dass sie sagen, wenn ich aber jetzt damit scheitere, dann verliere ich vielleicht meinen Job oder das kann ich nicht machen. Lass mich doch besser 2-3% besser werden. Und wir müssen dringend dieses Scheitern lernen, nicht feiern. Scheitern ist nicht cool. Aber uns trauen, die Komfortzone zu verlassen und danach sauber zu reflektieren, warum wir hingefallen sind, um es danach besser zu machen.
Also würden Sie sagen, es ist eine Mentalität, jetzt nicht bei allen, aber bei einigen in diesem Land dann eher zu sagen, okay, ich wage nur den großen, mutigen Schritt, etwas Neues vielleicht auf den Markt zu bringen, wenn garantiert ist, dass ich damit auch Erster werde am Markt. Das weiß man ja gar nicht. Es ist ja ein bisschen Trial and Error immer.
Genau. Bin ich der Erste? Habe ich überhaupt Erfolg damit? Ich selber habe ja wirklich auch, und ich hoffe, ich beschreibe das in dem Buch ehrlich, auch zum Beispiel Du, The Document App. Also da wollte ich wirklich die Dokumente revolutionieren und da war voll mein Name dahinter, da war mein Geld drin. Und ich habe das Ding ganz sauber voll gegen die Wand gefahren.
Sie schreiben in Ihrem Buch ja, Sie waren damit eigentlich ein bisschen zu früh.
Ich war zu früh, ich war zu schlecht, der Markt war blöd. Das kann man lange diskutieren. Aber am Ende des Tages muss ich auch einfach mal sauber reflektieren. Ich bin gescheitert. Ich war 100% in der Verantwortung und ich habe das Ding 100% gegen die Wand gefahren. Und nicht als junger Unternehmer, sondern als sehr, sehr erfahrener und guter Unternehmer. Das heißt, das ist schon ein Brandmark, der mich auch damals wirklich fertig gemacht hat.
Schmerzt das noch? Denn Sie haben es ja offen beschrieben in Ihrem Buch, diese Wunde. Wenn man jetzt drüber spricht, oder verändert die sich im Laufe der Jahre?
Graue Haare, viele Gläser Rotwein und so helfen. Aber das tut weh, das ärgert mich, das war ich. Ich habe das verantwortet, ich habe das entwickelt, ich habe das Team geleitet, ich habe das gemacht, das war meine Vision. Ich habe Leute rangeholt, die Geld investiert haben, 10 Millionen, auch mein eigenes Geld.
Auch
mein eigenes Geld. Die habe ich erstmal enttäuscht und danach glücklicherweise konnte ich das Geld zum großen Teil wieder zurückbringen. Und das müssen wir leider uns alle trauen, weil nur wenn wir uns trauen, auch zu scheitern, es als Option zu eröffnen, dann werden wir großartige Dinge bewegen. Nochmal, mir ist es so wichtig, nicht feiern, aber es muss eine Option sein, die man danach sauber reflektiert, weil wir ansonsten nicht bei der nächsten Revolution dabei sind, wenn wir immer nur 2-3% unserer Prozesse optimieren. Das wird Deutschland nicht gut tun.
Das heißt, sich diese Wunden eben auch anzugucken, daraus zu lernen und sich eigentlich auch dafür nicht zu schämen.
Ja, ich glaube, das wäre gut für uns. Es tut natürlich persönlich weh, weil man ja auch so mit Passion dahinter steht. Mhm. Aber genau, ich glaube, diese Scham zu sagen, ich habe das gemacht und ich erkläre warum und hoffentlich eine saubere Analyse, weil dann zum Beispiel ein anderer Wettbewerber doch schneller war oder was auch immer passiert ist, das wäre eine tolle Kultur. Man darf scheitern, wenn man genau erklärt, was eigentlich der Plan war, warum der nicht funktioniert hat. Und es muss für uns eine Option sein, aber es wird immer für die Person, für mich war es super hart. Und ich glaube, für jede Person wird es weiterhin hart bleiben. zu scheitern.
Und wir müssen gleich nochmal darüber sprechen, denn wenn wir den Unternehmer Frank Thelen schon hier zu Gast im Studio haben, wenn man, und das kann ich mir vorstellen, viele HR3-Hörer haben das ja, den Wunsch haben, ein Unternehmen zu gründen, dann braucht man ja Kapital. Und wo kommt das eigentlich her, wenn man nicht einen Opa hat, der einem vielleicht 4.000 Euro zusteckt, wie das bei Ihnen der Fall war? Gleich mehr mit Frank Thelen. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Unser Gast an diesem Sonntag ist der Unternehmer Frank Thelen. Sitzt mir gegenüber. Vor Ihnen liegt Ihr neues Buch. Ja, als könnten Sie es selber noch nicht glauben. Aber wenn ich es mir anschaue, ja, das sind Sie auf dem Cover. Aber ich merke, heute haben Sie kein schwarzes Hemd an. Schwarz ist doch sonst Ihre Powerfarbe. Auf dem Cover tragen Sie ein schwarzes Hemd. Ja. Heute blau. Steht Ihnen auch gut, wenn ich das sagen darf.
Vielen Dank.
Hat es einen Grund, dass Sie sich jetzt von schwarz verabschieden?
Oh nein, nein, nein. Also irgendwie schwarz, genau. So ein bisschen meine.
Ist ein bisschen Ihr CD USP geworden. Mittlerweile.
Mein USP. Ich finde, es sieht ganz schick aus, so ein schwarzes Hemd. Und ansonsten bin ich ja auch nicht so ein Schicker. Ich habe immer Turnschuhe an und Jeans und so. Und da dachte ich, irgendwie muss ich mich einigermaßen vernünftig kleiden. Und da hat sich so dieses schwarze Hemd rauskristallisiert. Aber das Blau ist auch gut.
Wie war das Schreiben? Sie sind ja sonst eher ein Mann, der die Ärmel hochkrempelt, andere motiviert oder auch Klartext spricht bei ihren Ideen, ob sie gut sind, ob sie nicht gut sind. Aber wie ist das, wenn man schreibt? Es ist ja eher ein ganz einsamer Prozess.
Ja, sehr schwierig. Vor allen Dingen, ich war ja wirklich, als ich damals Aufsätze geschrieben habe, ich kann mich noch daran erinnern, in der Schule, ich war ja wirklich kein toller Schüler, konnte ich nie anfangen, ich habe nie Worte gefunden und so. Und über die Jahre musste ich ja E-Mails schreiben. Das musste ich verdammt nochmal machen, weil ich ja meine Software verkaufen wollte. Also musste ich irgendwie so ein bisschen lernen zu schreiben.
Aber ein Buch ist keine E-Mail.
Genau, sicherlich noch nicht brillant so. Und jetzt auf einmal habe ich den nächsten Schritt noch gemacht und gesagt, okay, jetzt soll man das alles irgendwie dein Leben aufschreiben. Das wollte ich einfach machen. Das durfte ich lernen. Ich habe mir natürlich auch professionelle Hilfe geholt. Es war nicht der Standardprozess, 4 Tage Ghostwriter, schreib mal schönen Tag. Sondern ich habe mich mit jedem einzelnen Wort und jedem Buchstaben befasst. Aber Christoph Schulte-Richtering hat mir sehr geholfen, hat mit an den Texten gearbeitet, ein wirklich erfahrener und toller Writer. Und so haben wir dann zusammen diese Geschichte aufgeschrieben.
Gehört das zum Erfolg auch dazu, sich starke Partner an die Seite zu holen?
Ja, und sich beraten zu lassen und auch zu wissen, was kann ich denn nicht? Und jetzt zu sagen, ich bin der tolle Storyteller schriftlich, das stimmt nicht. Also ich habe keine Ahnung von. Und ich glaube, ich kann gute Geschichten so verbal erzählen und ich bin so ein begeisterungsfähiger Typ. Aber ich bin kein toller Schreiber. Und deswegen, und ich habe auch ganz lange gesucht und mit ganz vielen Leuten gesprochen, bevor ich dann diesen Match mit ihm hatte, wo ich wusste, der will das ehrlich intensiv mit mir bearbeiten und das ist nicht irgendein Projekt für ihn.
Und Sie haben bei so vielen anderen Projekten schon beobachten können, wie die dann das Licht der Welt in Regalen als App und sonst wo entdecken. Wie ist das denn jetzt mit dem Buch? Ist das anders?
Das Buch ist natürlich mein persönlichstes Projekt und man ist auch am meisten angreifbar, weil natürlich, da kommt immer dieser Begriff, ja, jetzt wird er zum Selbstvermarkter und klar, und es ist so schwierig, dass ich komme aus einer Szene, wenn man so will, so einer Startup-Szene, die auch heute noch mein Zuhause ist und die Technologie ist mein Zuhause und nicht die Medien und dann kommen da manche
das
auch.
Das können Sie jetzt nach so vielen Jahren in der Sendung auch nicht mehr sagen, Herr Thiel.
Aber doch, mein Herz ist da und dann wird schon oft auch Kritik und auch fairerweise geäußert, ja, jetzt machst du ein bisschen viel in Medien, machst ein bisschen da. Vielleicht ist doch der eine oder andere neidisch, weil er auch in die Medien will, aber das ist immer ein schwieriges Thema, wie weit vermarkte ich mich sozusagen noch selber. Aber dieses Buch, und ich hoffe, wenn man es liest, ist ein Herzensprojekt. Ich habe wirklich hoffentlich fair aufgeschrieben, wie scheiße es mir auch ging, weil darum geht's mir. Ich habe von anderen Gründern lernen dürfen und wenn ich wirklich unten war und nicht mehr weiter wusste, dann haben mir die Geschichten der anderen Gründerunternehmer geholfen und das wollte ich hier ehrlich zurückgeben. Mir ging's auch schlecht.
Kennen Sie eigentlich auch mal so einen Tag, wo Sie sagen, heute würde ich gerne liegen bleiben, mir nur die Decke über den Kopf ziehen?
Ja, damals, also als ich wirklich in der fast privaten Insolvenz war, wenn ein Du, The Document App, was ich auch wirklich, wirklich richtig laut krachend gegen die Wand gefahren habe. Das sind sicherlich auch mal 1, 2, 3 Tage, wo es mir richtig schlecht geht und wo ich eigentlich die Rollladen nicht hochfahren möchte.
Was mir auffällt in dem Buch, und das geht ja wahrscheinlich vielen so, die es dann lesen werden, dass sich das Skateboardfahren wirklich wie so ein roter Faden durch ganz unterschiedliche Kapitel immer wieder zieht. Ich kenne es von meinen Versuchen beim Skateboardfahren, dass das Hinfallen sehr schmerzhaft ist. Ja. Man steht natürlich wieder auf, egal welche Farbe die Knie da mittlerweile haben.
Toll, dass Sie das gemacht
haben. Ja, ohne Knieschoner, das war ein bisschen doof, aber okay. Ich hatte nur die für die Ellbogen, die haben nicht über die Knie gepasst. Aber ich glaube, dieses Skateboardfahren hat auch etwas mit Ihrem Lebensgefühl zu tun. Was ist das Skateboardfahren? Was macht es mit Ihnen?
Skateboardfahren hat mir gezeigt, dass ich Dinge schaffen kann, die ich nicht für möglich gehalten habe. Der Kickflip ist jetzt etwas schwierig zu beschreiben. Also man springt mit dem Board hoch, was schon schwierig ist, und das dreht sich dann einmal unter den Füßen und dann landet man wieder.
Ja, so weit bin ich nie gekommen.
Ja, genau. Also wenn man das erste Mal, als ich das gesehen habe, hätte ich nicht gedacht, dass ich das kann. Und dann habe ich mir zwei Einkaufswagen genommen, die man sich so hochdrücken kann, dass man quasi länger in der Luft bleibt als beim Sprung und so weiter. Und ich habe wirklich nur noch das geübt, tausendmal, Wochen, Monate lang, bis es dann irgendwann funktioniert hat. Und das war so dieser magische Moment. Frank, du kannst Dinge, wo du gedacht hast, du kannst die nicht. Und die Schule war eher immer für mich frustrierend und eine schlechte Erfahrung. Und das war dann eine der ersten positiven Erfahrungen in meinem Leben. Das Skateboarding, weil ich was geschafft habe.
Also Schule heißt, weil Sie es eben schon mal erwähnt haben, Sie haben das Gymnasium abgebrochen, sind auf die Realschule gegangen, haben die Realschule abgeschlossen, aber nie mit großer Lust und mit Leidenschaft. Sie schreiben ja in Ihrem Buch, die Schule, das Gymnasium hat Sie frustriert, die Realschule hat Sie auch nicht motiviert auf dieses Leben und vor allen Dingen nicht auf das Lernen. Lust haben am Lernen. Und das haben Sie offensichtlich gefunden beim Skateboardfahren. Wir müssen gleich weiterreden über Skaten, okay? Frank Thelen, heute unser Gast im HR3 Sonntagstalk, und ich bin Bärbel Schäfer. Unser Gast heute an diesem Sonntagmorgen im HR3 Sonntagstalk ist der Unternehmer Frank Thelen, bekannt aus der Sendung Die Höhle der Löwen. Und ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Neue Staffeln von Die Höhle der Löwen, neues Buch ist raus, Ihr erstes, die Autobiografie. Aber lassen Sie uns noch ein bisschen weiterreden über dieses Skaten, weil wir gesagt haben, da kann man sich ein Ziel stecken. Man will vielleicht eine bestimmte Performance in der Halfpipe dann erlernen oder ganz bestimmte Nuancen auf dem Brett noch besser können. Und diese zu erreichen, das braucht manchmal lange. Lehrt das Skateboardfahren Ihnen Ausdauer?
Das Skateboardfahren lehrt einem Ausdauer. Das Skateboardfahren lehrt einem auch, du wirst es nicht erreichen, ohne dir bitterböse weh zu tun. Man kann keinen Kickflip lernen, ohne sich wirklich weh zu tun. Beim Tennis, oder ich wollte auch mal Tischtennisspieler werden, Profi werden, ich habe wirklich ganz gut gespielt, habe ich mir nie wehgetan. Es war eine große Begeisterung für das Tischtennis da, aber diese Lehre im Skateboard zu sagen, du wirst dir wehtun und das muss man mit in Kauf nehmen, um das dann zu erreichen, das war eine intensive und wichtige Lehrzeit für mein Leben.
Sie schreiben nochmal in dem Buch, Skaten ist so ein bisschen wie auch Philosophieren, oder es kann eine Lebensphilosophie sein. Also dieses Hinfallen und Aufstehen, was ja auch Teil des Buches ist, was auch Teil eines jeden Unternehmens ist. Jeder, der schon mal ein Unternehmen gegründet hat, der selbstständig ist, kennt das. Man scheitert, ein Ziel erfüllt sich nicht, man muss neue Investoren finden, man muss gucken, wo Geld herkommt und dann weitergehen. Kann man das übertragen aufs Unternehmertum?
Absolut. Genau das, man fällt hin, man ist verzweifelt, man muss es wieder versuchen und wieder versuchen, bis es dann irgendwann funktioniert. Aber ich glaube sogar, das trifft nicht nur für Unternehmer zu. Ich glaube, es ist für alle dieses Bild, und oftmals ist es ja im Kopf, wie wir leben, dieses Bild, dass Scheitern dazugehört, dass Beziehungen kaputt gehen, dass man einen Job verliert, dass man dann nicht nur niedergeschlagen ist, sondern dass man von vornherein sagt, Scheitern gehört dazu und es kommt nur darauf an, wie ich damit umgehe, wie ich damit reagiere, das verändert mein Leben. Und das ist beim Unternehmer so, genau wie bei jedem anderen Menschen, weil wir alle haben bitterböse Niederlagen. Wie gehen wir damit um?
Und trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass es viele glücklicher macht, wenn sie andere scheitern sehen, als wenn sie andere erfolgreich sehen. Oder täusche ich mich?
Nein, uns tut mir leid. Ja, wir haben in Deutschland mehr noch eine Neidkultur. Und das merkt man natürlich auch, wenn man gewissen Erfolg hat. Es gibt auch Leute, die damit ganz toll umgehen. Und es gibt auch, wir ändern da, glaube ich, auch langsam unsere Kultur. Aber dieses, der ist gescheitert und dann lache ich darüber und guck mal, hahaha, was für ein Idiot. Der war doch klar, dass das nicht funktioniert. Die ist schon sehr groß. Also man sieht das zum Beispiel auch, wir arbeiten ja an einem Flugtaxi, wie man das quasi im Volksmund nennt, also einem elektrischen Jet. Und dann hat die Doro Beer, als sie Innovations- und Digitalministerin wurde, das erwähnt in einem sehr großen Medium. Und das gab unendlich viel Häme und witzige animierte GIFs und keine Ahnung was. Entschuldigung, das Produkt ist fast fertig, es ist sehr nah da. Und wenn man darüber spricht, ist es doch eigentlich toll. Und endlich haben wir mal einen Politiker, der sich traut, in die Zukunft zu denken. Und die Deutschen haben nichts Besseres zu, als irgendwie über Flugtaxis zu lachen. Das müssen wir dringend, dringend ablegen.
Also dieses auf den anderen zeigen ist das eine. Aber was glauben Sie denn, worum beneiden Sie die Erfolglosen?
Keine Ahnung, ich glaube, um den Erfolg. Also zu sagen, der kann sich alles leisten, der kennt jeden, der hat so viele tolle Partys, der hat ein tolles Auto. Also ich glaube, man kann auf alles Mögliche neidisch sein. Und ja, das ist einfach eine Eigenschaft, die sollten wir Deutschen ablegen, sondern einfach sagen, ich kann das auch erreichen, packt an. Oftmals, mich hat ja auch keiner darum beneidet, dass ich, bis ich 30 war, quasi keinen Urlaub gemacht habe. Mhm. Und es war auch gar nicht schlimm. Also ich will überhaupt jetzt gar nicht weinen. Es war super, es hat mir Spaß gemacht zu arbeiten. Aber als ich da samstags und sonntags, wirklich jeden Samstag, was ja auch total fein war, in meiner Firma saß, hat mich ja auch keiner beneidet.
Also gehören denn diese Partys und die großen Autos und all das mittlerweile zu Ihrem Leben dazu?
Ich glaube, die Neider denken das mehr, als das in der Realität so ist, ja. Also ich nehme da von diesen ganzen, das kommt ja mit der etwas Bekanntheit und vielleicht auch ein bisschen Erfolg dazu. Man wird halt auf viele große, unfassbar tolle Partys eingeladen und ich nehme davon sehr, sehr wenige Einladungen wahr, weil ich einfach lieber in Ruhe mit meiner Frau unterwegs bin oder lieber in Ruhe arbeite. Aber klar, ein paar Partys nehme ich mit. Das will man auch einfach oder wollte ich auch einfach mal sehen. Das ist schon ganz cool, wenn man dann auf diese Partys darf.
Jetzt haben Sie eben schon mal angesprochen, vielleicht fehlt uns das ein bisschen, so habe ich Sie auf jeden Fall verstanden, in Superlativen zu denken. Einfach zu sagen, man muss als Unternehmer auch mal 10, 20, 30 Jahre weiter träumen. Es ist vielleicht heute unrealistisch, aber es kann in 10 Jahren unsere Realität sein. Darüber würde ich gleich ganz gerne mit Ihnen sprechen. Die Welt verändern, das gehört nämlich auch zu Ihrer unternehmerischen DNA, zu sagen, wir können sie besser machen. Ja, wir können sie für uns, für unseren Alltag, dann doch immer als Unternehmer auch ein Stückchen weit verändern. Und wie Sie da ansetzen, das besprechen wir gleich hier im hr3 Sonntagstalk mit Frank Thelen und ich bin Bärbel Schäfer. Unser Gast heute an diesem Sonntag ist bekannt aus Die Höhle der Löwen. Da kennt man ihn als jemand, der klare Worte spricht, der an Träume von anderen jungen Unternehmern glaubt oder eben auch sagt, Leute, das hat überhaupt gar keine Chance. Wir sprechen über das, was eigentlich Unternehmen ausmacht. Was muss ein Unternehmer mitbringen? Was macht Erfolg aus in diesem Land? Stellen Sie fest, dass Deutschland ein Land ist, das es jungen Leuten schwer macht, ein Unternehmen zu gründen?
Nein. Ich glaube, dass die Bürokratie mittlerweile okay ist. Also sie ist sicherlich nicht ideal, aber zum Beispiel in NRW geht sie jetzt aktuell zum Beispiel sehr gut voran mit Herrn Pinkwart. Aber Bürokratie ist nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass die Leute, glaube ich, heutzutage teilweise denken, es ist sehr einfach zu gründen, weil es halt auch so ein großes Thema geworden ist. Und das ist es eben nicht, sondern du musst dann wirklich sagen, ich arbeite jetzt Tag und Nacht, das ist mein Traum, den ich mir erfüllen will. Ich mache alles andere wirklich zur Priorität B, das heißt auch leider Freunde, Familie und so weiter, was auch gar nicht so einfach und so schön ist. Wenn man hier Gas gibt, hat man in Deutschland auch alle Möglichkeiten, erfolgreich zu sein.
Aber das ist eben der Preis, in nichts so viel zu investieren wie eben in diese Karriere. Alles andere wird dann ja zur Nebensache.
Genau. Und wo wir dann in Deutschland ein Problem haben, ist, wenn ich dann wirklich ein großartiger Gründer bin, wovon es ja natürlich viel zu wenige gibt und wirklich eine große Idee habe, dann muss ich sagen, ist es in Deutschland nicht ganz einfach, weil das große Geld, nachher die 100 Millionen, die 200, die 300, die 500 Millionen, die fehlen in Deutschland. Und wenn man dann sieht zum Beispiel, wie war ein MyTaxi, wo ich auch involviert war, finanziert, versus einem Uber, das ist ein Wettbewerber einfach aus den USA, dann werden in den USA und heute auch China wirklich die deutlich größeren Schecks geschrieben. Und da haben wir einen Nachteil hier.
Das heißt, Ideen, die vielleicht bei uns klein anfangen, größer werden, explodieren dann eher international als dann auch im eigenen Land?
Entweder gehen sie kaputt oder bleiben klein, weil sie keine Kapitalisierung bekommen. Oder die Amerikaner oder Chinesen übernehmen das Ganze und sagen dann halt, oh, das hat ja eigentlich eine ganz tolle Idee und die hat ja echt viel Potenzial und dann wird es halt weggekauft. Was in den anderen Ländern nicht so ist, weil man dort halt lokal wirklich auch die mutigen großen Geldgeber hat. Die fehlen uns.
Mit ihrer digitalen Plattform für Fotos, Fotoalben waren es dann die Japaner, die gekommen sind. Aber wenn man sagt, man will als Unternehmer die Welt verändern, man will nach vorne schauen, man will vielleicht auch mal in Superlativen denken, sind wir da mittendrin? Ist dieses Fieber in unserem Land oder sind wir da doch zu zögerlich?
Zu zögerlich. Wir sind ja in vielen Dingen Weltmeister. Und witzigerweise habe ich gesagt, wir werden vielleicht irgendwann mal in der Vorrunde rausfliegen, was dann ja auch wirklich passiert ist. Das war noch bevor das passiert ist.
Da waren wir auch zögerlich.
Ja, da waren, genau. Und das ist so ein bisschen das Problem. Wir sind halt Weltmeister heutzutage. Wir haben Überschüsse, wir haben ein super stabiles Land. Wir sind eine tolle Exportnation. Das Problem ist aber, dass jetzt neue Technologie Dinge 10-mal so gut machen wird. Also das neue Auto, was als Wettbewerber zu BMW, Volkswagen kommt, ist nicht ein bisschen besser, sondern ist 10-mal besser. Das gleiche mit dem Flugzeug, das gleiche mit dem Smartphone und so weiter. Und wir sind Weltmeister darin, Dinge kontinuierlich besser zu machen. Machen wir großartig. Was uns fehlt, ist diese DNA, in der wir sagen, wir machen das jetzt komplett neu. Also wir sagen, diese Heizungssysteme, die wir jetzt haben, wir machen einfach was total radikal Neues. Oder wie ein Auto funktioniert, wir machen das komplett anders. Das fehlt uns noch. Da sind wir einfach nicht stark drin in diesem radikalen Neudenken.
Und woran liegt das? Weil alles bisher so gut und warm und trocken läuft. Wir drehen die Heizung auf. Ja. Egal mit welchem System man das jetzt macht. Oder woran liegt das? Ist man zu bequem? Warum denken andere Länder anders?
Das Problem, leider sind es ein 360-Grad-Problem. Das eine ist genau das, uns geht so gut. Sondern es ist natürlich auch schwierig zu sagen, wir müssen jetzt echt anders denken, weil die sagen, hey, sorry, es läuft doch. Aber das hat Nokia sich auch gedacht und hat mir es sogar noch durch Zufall ins Gesicht gesagt, weil ich den CEO getroffen habe, bevor das iPhone rauskommt. Das ist ja lächerlich, wenn jetzt Apple denkt, sie könnten Mobiltelefone machen. Also ich glaube, in dieser Situation sind wir in Deutschland, uns geht es sehr gut. Dann ist es so, dass wir einfach vom Typus her nicht so die radikalen Denker, was ja auch teilweise mit Marketing, mehr Trauen, größer Denken und so weiter zu tun hat, sondern wir sind mehr die Ingenieure, was ja auch eine gute Tugend ist, und wir haben es einfach nicht drin. Das heißt, weder in der Schule werden wir dazu angeleitet, mal an die Tafel zu gehen und eine große Vision zu machen, sondern da tragen wir mehr an der Tafel einzeln vor und wir wollen auch gar nicht nach vorne gehen. Wie ticken die Unis, wie ticken wir? Das ist wirklich eine komplette, wie arbeiten wir als und handeln und denken als Deutsche, das muss sich im Gesamten ändern und das wird leider eine Zeit benötigen.
Es gibt viele AGs mittlerweile an Schulen, die unternehmerisches Denken fördern. Es ist noch nicht überall Teil des Unterrichtes. Glauben Sie, das muss ein bisschen mehr rein in die Schulen?
Total. Es geht darum, dass wir heutzutage noch Latein lernen, teilweise Altgriechisch. Und ich habe nichts gegen Latein und auch nicht gegen das Altgriechische. Was ich aber nicht haben kann, ist, dass Kinder die Schule verlassen und nie verstanden haben, wie der Computer programmiert wird. Es sollen keine tollen Programmierer werden, aber sie sollen eine Idee davon haben, so wie ich eine Idee von Physik, eine Idee von Geschichte haben und eine Idee von Wirtschaft. Es gibt wenige Schulen. Dort gibt es eine Startup-AG, wo man einfach mal lernt, wie ein Startup gebaut wird. Man sieht es ja bei Die Höhle der Löwen. In der Oberfläche ist es relativ einfach, also dass man einfach mal eine Idee davon hat. Das wäre so wertvoll und es wäre so einfach und das ist ja, wofür ich kämpfe. Bitte andere Dinge aus den Lehrplänen rausnehmen und einfach ein bisschen programmieren, ein bisschen Startup reintun. Neben Geschichte und Mathematik, Physik und Chemie ist das wichtig, unsere Kinder heute breit auszubilden, damit sie bereit sind fürs Leben.
Sagt Frank Thelen, den wir kennen aus Die Höhle der Löwen und heute unser Gast im hr3 Sonntagstalk. Gleich mehr mit ihm. Frank Thelen ist heute unser Gast. Er ist Investor, er ist Unternehmer und seit kurzem auch Buchautor. Denn das aktuelle Buch, die Autobiografie mit Anfang 40, muss man sagen, Startup-DNA, hinfallen, aufstehen, die Welt verändern, liegt hier vor uns beiden. Wenn man als Leser durch dieses Buch stöbert und sich festliest und weiterliest, taucht immer wieder Ihre Frau auf, die ja das Leben mit Ihnen seit 12, 13 Jahren jetzt schon bestreitet, an Ihrer Seite ist. Und in so vielen Dingen strahlen Sie Zuversicht aus und Stärke. Aber diese Liebeserklärung an Ihre Frau, da waren Sie am Anfang, so kam es mir auf jeden Fall vor, sehr schüchtern und sehr zögerlich und gar nicht so selbstbewusst, wie Sie wirken im Fernsehen. Das hat mich erstaunt.
Ja, auch das wollte ich ehrlich im Buch aufzeigen, weil ich habe mir als junger Mensch, also wenn man dann halt 16, 18, halt die ersten Mädels, die Freunde haben dann die ersten Freundinnen und so, es war keine einfache Zeit für mich. Ich weiß nicht warum, ich bin einfach nicht der Babe-Checker, der dann gesagt hat, hier hast du noch einen Drink und hier hast du noch das und hier bist du cool, sondern ich stand halt mehr so als Geek verloren darunter, habe immer dann mehr so alleine dann von der Party meinen Weg nach Hause gefunden und das war wirklich einfach schwierig für mich und das wollte ich auch ehrlich wiedergeben, weil ich vielleicht auch andere Jugendliche gerade in der Situation sind und dieses Selbstbewusstsein, einfach zu sagen, hey, ich bin der Frank oder ich bin der Peter oder ich bin der Klaus und ich lebe in mir, das macht dich natürlich total attraktiv für Frauen, weil dann merken die, der ruht ja in sich, das ist ja ein cooler Typ und das habe ich einfach damals nicht hinbekommen, sondern ich war halt nervös und überdreht und dann wurde es immer schlimmer und habe mich da manchmal auch selber verrückt gemacht.
Das kennen wir alle, diese Unsicherheiten, aber bei Ihnen zog sich das ja schon etwas länger hin, ne? Denn auch so in die 20er rein, ja. Mitte 20.
Also was ist die Frage, was will man im Leben? Und für mich war immer so dieses, ich will eine Frau, war für mich irgendwie total essentiell. Vielleicht ist das Blödsinn oder...
Na klar, keiner geht ja gerne alleine durchs Leben.
Ja, und das war einfach für mich einfach, ich habe da echt Angst gehabt, dass ich dieses Thema also völlig gegen die Wand setze, ja. Und das wäre schrecklich, weil, also für mich wäre das, glaube ich, schrecklich, weil ich eben alleine durchs Leben gehen müsste.
Das hätten Sie dann als Scheitern empfunden?
Definitiv. Ich hätte das bei mir auch wieder als Frank, siehst du, das hast du auch wieder nicht auf die Reihe bekommen, eingebucht. Und da hatte ich einfach Angst vor. Man muss auch sagen, ich war ja immer schon ein zahlengetriebener Mensch. Da kann man halt gar nicht viel machen. Wenn ich im Job nicht klarkomme, dann sage ich, okay, in San Francisco läuft es gerade besser, dann gehe ich darüber oder ich muss jetzt Programmierer werden oder was auch immer oder ich bewerbe mich nochmal da. Aber die richtige Frau zu finden, da ist ja auch viel Glück dabei.
Oder einen richtigen Mann. Wie haben Sie sich denn dann getroffen?
Natürlich genauso, wie man es nicht macht. Ja, ich habe sogar eine eigene Single-Börse entwickelt und ich war auf allen Single-Börsen und bin strukturiert auf Partys gegangen. Und das ist ja alles wirklich...
richtigen Plan. Ich weiß, Sie haben auch, das beschreiben Sie, das ist eine sehr schöne Szene, diese Telefonlisten gemacht mit der Beliebtheit der jeweiligen Frauen. Haben die dann Mitte der Woche von oben nach unten runter telefoniert.
Genau, damit ich am Freitag nicht leer ausgehe.
Ja,
genau.
Damit Sie am Freitag nicht alleine auf eine Party gehen. Aber wann haben Sie Ihre Frau denn jetzt kennengelernt?
Ja, das war dann genauso. Man muss einfach mal entspannt bleiben. Und in dem Moment war ich total entspannt, weil ein Skateboard-Kollege sagte, yo Frankie, ich bin hier im Biergarten, kommst später vorbei. Dann sag ich, ja, bestell mir schon mal eine Pizza, ich bin auf dem Weg. Und dann saß ich halt neben dem Kumpel und dann saß seine Schwester, die er nicht angekündigt hatte, neben mir. Und dann war ich so, ups, Mädel, was ist denn jetzt hier los und so. Und dann habe ich halt sie kurz gemustert. So, okay, könnte das vielleicht was sein und so. Und dann hat sie kurz erzählt, was sie gerade macht und dass sie gerade aus New York eingeflogen ist und dass sie halt schon gerade ihren Doktortitel macht oder schon hat und so weiter und in Paris studiert. Dann habe ich gedacht, alles klar, die ist nichts für mich, weil da habe ich null Chancen und da war ich einfach mal entspannt.
Das heißt, Sie waren da auch unsicher und haben gedacht, Sie können eigentlich nicht mithalten?
Nein, das war so weit weg, dass ich entspannt war. Es waren einfach null Chancen. Ich bin ja leider ein Mathematiker oder ich bin ja so ein Typ, der das dann ausrechnet, so ungefähr. Und da habe ich gedacht, bei der hast du einfach wirklich 0,0 Chancen. Also war es mir wirklich
kannst
total egal.
Kannst du sein, wie du bist.
Ja, genau. Da war ich das erste Mal, wie ich bin, genau. Oder nicht das erste Mal, aber da war ich auf jeden Fall in dieser Situation entspannt, was ich sonst halt eben nicht war. Und dann rums hat es funktioniert.
Wie sind Sie denn privat? Denken Sie dann auch über das Unternehmen nach? Sprechen Sie gerne über Ihre Ideen? Wollen Sie das eben auch mit dem Partner teilen? Das ist ja wichtig so im Alltag.
Meine arme Frau. Muss man ehrlich, also auch hier an der Stelle mal Respekt und Entschuldigung. Sie lebt das alles durch. Aber muss fairerweise sagen, so haben wir uns kennengelernt. Also ich habe ihr dann halt über meine damaligen ersten Smartphones, da gab es noch kein iPhone, berichtet und was ich da alles bauen will und Modems und so. Also so haben wir uns kennengelernt. Von daher ist es fair. Aber heutzutage gehen wir halt durch den Wald und dann erkläre ich ihr, dass ich diese Dokumenten-App bauen will. Ich weiß eigentlich selber noch nicht so, wie die aussieht. Und dann erkläre ich ihr das alles und sie muss das irgendwie verstehen und reflektieren. Und da macht sie eine Menge mit und da lebt sie leider, muss ich dann für Sie jetzt mal sagen, auch komplett in meinen Dingen mit.
Sie schreiben, dass Ihre Frau Nathalie Ihnen immer, das haben erwähnen Sie ein, zweimal, so Struktur und Ordnung in Ihr Leben gebracht hat. Was meinen Sie damit? Weil als Unternehmer ist man ja eigentlich auch strukturiert.
Ja, es gibt diesen Spruch, wer heißt, der Schuster hat die schlechtesten Leisten oder so. Mhm. Also das würde bei mir zustimmen. Das heißt, wenn ich jetzt in meinen Beruf gehe, ist bei mir alles mega durchstrukturiert. Aber mein Privatleben ist ein Chaos, ist eine Katastrophe. Und als sie bei mir eingezogen ist, stand in der Mitte des Wohnzimmers ein Schreibtisch und ein Stuhl. Das war's. Und ich hatte irgendwie eine Heizplatte mir gekauft, die keinen Tisch hatte, weil ich Dosensuppen darauf direkt ohne Teller direkt aus der Dosensuppe warm gemacht hatte. Das heißt, der Fokus war schon Arbeit und das hat sich heute glücklicherweise verändert. Und es ist ein sehr schönes Haus und eine Häuslichkeit und Struktur in meinem Leben. Ich stehe morgens auf mit einem Frühstück mit ihr und so, das hat sie reingebracht.
Ja, also nicht nur arbeiten, arbeiten, arbeiten. Sie haben ja für Sie dann auf dem Balkon sogar den Rollrasen dann ein bisschen verschönert vom ersten Date und nicht nur einen Schreibtisch mit dem Bürostuhl da gehabt, sondern auch irgendwie einen netten Tisch. Wir reden gleich weiter mit Frank Thelen hier im hr3 Sonntagstalk. In einem Porträt über Frank Thelen, unser Gast heute im hr3 Sonntagstalk, Unternehmer, Investor, hat mal jemand gesagt, jeder, der mit Ihnen spricht, ja, der strahlt danach. Wenn Frank Thelen jemanden kennenlernt und ihm die Hände schüttelt, sind die Menschen nach ein paar wenigen Minuten irgendwie gut drauf und voller Selbstvertrauen, so als wären sie ein guter Freund. Ist das wichtig, etwas auszustrahlen, um Erfolg zu haben?
Ich glaube,
als
ja.
Unternehmer, was muss man da mitbringen an Persönlichkeit?
Die Idee ist, wenn man ein perfektes Boot bauen will, dann muss man dem Team zeigen, die Sehnsucht nach dem Meer. Wozu machen wir das? Einfach nur dieses, wir machen das jetzt, weil, ist einfach schlecht. Sondern es geht wirklich darum, diese Passion, diese Energie rüberzubringen. Ich glaube, das kann ich, weil sie auch wirklich in mir brennt. Also ich kann dann auch gar nicht anders, sondern ich bin dann wirklich so, wie ich bin. Und das ist eine wichtige Eigenschaft als Unternehmer. Du musst die Leute einfangen, dass sie in deinen Bus einsteigen und dann mit dir dieses Abenteuer durchleben.
Was passiert mit diesem Team, was dann gemeinsam auf diese Fahrt geht? Dazu gehören ja Investoren, die Geld geben. Es sind Mitarbeiter, die ihre Zeit, ihre Lebenszeit, die sich engagieren, die sich eben auch committen. Was passiert mit so einem Team auf so einer Reise?
Es muss zu einem echten Team werden. Es muss diese Gemeinsamkeit, wir haben dieses Ziel, das Flugzeug zu bauen oder die Dokumenten-App zu bauen, wirklich leben. Und das ist auch der Unterschied vom Erfolg. Geht da jeder morgens hin, weil er halt irgendeinen Job hat? Oder lebt jeder für dieses Produkt, für dieses Team? Und da macht dann ein kleines Team, das diese Energie hat und dieses Ziel, macht große Teams wirklich fertig. Weil Passion für etwas brennen, einen Sinn in etwas zu sehen, schlägt Kapital, Zeit und alles andere. Das ist das Wertvollste.
Und der Kopf ist eben halt der wichtigste Motivator, der das Unternehmen dann tatsächlich anführt. Und das muss dann sich auf alle Ebenen eben verteilen, am besten diese gesamte Energie.
Wir Deutsche, glaube ich, müssen lernen, Geschichten zu erzählen. Eine Geschichte ist der kürzeste Weg zum Herzen. Zum Beispiel die Amerikaner, wenn man sie erlebt, die sprühen halt und die, hey, that's amazing. Manchmal übersprühen sie und da fehlt manchmal die Substanz dahinter. Aber wir Deutschen, wir machen manchmal echt gute Sachen, aber uns fehlt diese Geschichte und diese Passion und nimm die Menschen mit. Da müssen wir echt noch lernen, tell a story, begeistere.
Wenn das Team auf diese Reise geht und jetzt einen Unternehmer hat, wie Sie, der eben auch gleichzeitig viel in der Öffentlichkeit ist durch das Format Die Höhle der Löwen, verändert das? Verändert das Sie oder eben auch das Team die Popularität? Das erfahren Sie ja jetzt auch seit ein paar Jahren.
Ja und nein. Mein Idealbild, ich weiß nicht, ob wir das erreichen, ist, dass ich deutlich schneller und effektiver Türen öffnen kann. Weil normalerweise dauert es für einen Unternehmer lange, dann den Politiker oder den Chef von dem DAX-Konzern oder was auch immer zu erreichen, weil man ein Problem hat, weil man seinen Service braucht oder sowas. Ich glaube, das geht heutzutage schneller. Ich hoffe, in der täglichen Arbeit bin ich exakt der Alte geblieben. Ich liebe meinen Job, ich liebe es mit den Jungs bis tief in die Nacht zu programmieren und Sachen zu machen und das hat sich nicht verändert. Sondern
das findet auch nach wie vor statt. Es definitiv. Gibt kein weniger auf der einen Seite, weil das andere mehr wird?
Natürlich, die Zeit wird weniger, weil ich manchmal halt im Fernsehstudio sitze. Aber wenn ich dann im Büro bin, und das ist ja immer noch 90% meiner Zeit, dann bin ich der Alte hoffentlich und baue einfach mit den Jungs geile Sachen.
Hat der Erfolg Sie verändert?
Das müsste man jemand anders fragen. Ich hoffe, nein, ich versuche mein Allerbestes und ich bin dankbar dafür, dass ich so bitterböse am Boden lag. Das gibt mir auf jeden Fall einen Kompass, eine Richtung, hoffentlich nicht abzuheben, aber das müssen andere beurteilen.
Wenn Sie jetzt, ich kann mir das vorstellen, Köche werden ja wahrscheinlich immer nach Rezepten gefragt, Unternehmern wie Ihnen und Start-up-Unternehmern, die davon träumen, auch genauso groß zu werden wie Sie, schlagen Ihnen doch sicherlich an ganz unterschiedlichen Orten immer wieder Ihre Ideen vor. Passiert Ihnen das?
Absolut. Sogar im Schwimmbad, wenn ich schwimme und dann kommt eine sogar sehr attraktive junge Frau im Bikini und dann sagt sie, pitcht mir das oder manchmal auf der Toilette oder was weiß ich was, wo ich denke einfach, das ist eine Situation, da möchte ich keinen Pitch haben und ich möchte einfach für mich alleine sein. Genau, das passiert, das gehört auch dazu. Dann sage ich halt, jetzt bitte nicht, jetzt muss ich gerade was anderes machen. Aber das passiert.
Unser Gast ist heute der Investor, der Buchautor und der Unternehmer Frank Thelen. Wir sind nicht im Schwimmbad, sondern hier im HR3 Sonntags-Talkstudio. Gleich mehr mit Ihnen, lieber Frank Thelen. Investor, Unternehmer, Gründer, Ehemann, Skateboarder. Ich glaube, habe ich noch irgendwas vergessen, lieber Frank Thelen? Sie sind unser Gast heute beim HR3 Sonntagstalk. All das findet sich eben auch wieder in Ihrer Autobiografie. Sie sind Bonner und die ehemalige Bundeshauptstadt gilt ja bei vielen Berlinern mit einem Lächeln als ein bisschen verschlafen. Ist es aber gar nicht, denn es ist Ihr Standbein, von da aus die Welt zu verändern. Warum ist Bonn ein guter Ort?
kann ich gar nicht sagen, ob Bonn ein guter Ort ist. Also ich mag Bonn, ich lebe dort gerne. Wir haben dort wenigstens mal die Deutsche Telekom, wir haben dort DHL, Post, wir haben den Hightech-Gründerfonds, aber es ist jetzt auch nicht der Nabel der Welt. Ich mag Bonn, ich bin dort groß geworden, ich bin dort nie weggezogen, aber natürlich ist ein München oder ein Berlin sicherlich der coolere und vielleicht auch bessere Ort, um ein Startup zu gründen.
Und Hessen? Wir senden aus Hessen.
Ja, ja.
Wenn man sich die Unternehmerszene anschaut in Hessen, was sagt der Profi mit Blick auf unser Bundesland?
Man kann überall großartige Unternehmen gründen, wie ja zum Beispiel auch Ralf Dommermuth mit 1&1 gezeigt hat, das ist auch irgendwo auf dem Land. Und mein Freund Hermann Simon, der die Hidden Champions entwickelt hat, also die Champions unserer deutschen Industrie, da ist sogar eine der Eigenschaften.
Die Leisen, die nicht so viel.
Die Sennheisers und Miele's und was weiß ich was, die es da gibt, die sitzen, das ist sogar eine der Eigenschaften, dass die oftmals auf dem Land sitzen. Also es kann auf dem Land gut funktionieren, aber Berlin oder München ist schon besser.
Skaten Sie noch viel?
Nein, viel zu wenig,
denn sonst könnte ich Ihnen einige ganz gute Orte dafür in Frankfurt natürlich nennen. So, wir kommen zum Schluss unserer Sendung. Da gibt es die Hand aufs Herz Rubrik. Schnelle Frage, kurze Antwort. Um reich zu sein, investiere ich jetzt am besten in?
Darf ich Aktientipps geben?
Von mir aus.
Oh, Achtung, ich bin kein Berater und so weiter und so weiter. Also ich persönlich halte viele Tesla-Aktien.
Völlig falsch wäre es, jetzt zu investieren in?
Ein Konto, sein Geld dort liegen zu lassen.
Meine wirkliche Begabung ist?
Leute begeistern.
Sie sind dafür bekannt, dass Sie Menschen gerne duzen. Angela Merkel schon mal geduzt?
Nein.
Welche Person würden Sie denn gerne duzen?
Ehrlich gesagt duze ich alle außer Sie, die mir gerade gegenüber sitzen, ja, Angela stimmt. Merkel.
Sie haben es gemerkt. Wir haben es durchgehalten. War eine Wette mit der Redaktion. Alle Kinder sollten Programmieren in der Schule lernen, weil?
Es den Horizont erweitert und weil die Welt heute durch Software funktioniert und man sollte ein Grundverständnis dafür haben.
Folgende Idee hätte ich lieber selbst gehabt.
Es macht mir Spaß, anderen dabei zu helfen, ihre Idee groß zu machen.
Mein Vermögen in Bitcoins beträgt?
Null.
Das Wichtigste, um eine Präsentation glaubwürdig werden zu lassen, ist?
Wirklich dahinter stehen, Passion.
Mit welcher Nummer haben Sie sich das letzte Mal auf dem Skateboard richtig blamiert?
In der Mini-Ramp habe ich mich wirklich böse vor vielen Leuten hingelegt.
Unser Land verändert sich auch, weil an vielen Orten die Stimmen für Rassismus, Antisemitismus immer lauter werden. Haben Sie das Gefühl, dass die Unternehmer dazu viel schweigen?
Ja, ich glaube, dass Unternehmer und auch jeder, auch genauso wie eine Pflegekraft oder ein Schreiner oder ein Taxifahrer, mischt euch ein in die Politik. Also macht euch schlau, befasst euch damit, aber dann sagt klar eure Meinung. Einer meiner wichtigsten Missionen ist, sowohl die Linke als die AfD, also diese beiden Extremparteien, einzudämmen. Ich will wieder eine starke Demokratie haben.
Lieber Frank Thelen, ich wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihr Buch. Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren und wünsche Ihnen alles Gute. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Gerne.
HR3. Die mit den Lieblingssongs.